del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, es geht um eine Sendung zum Thema seelische Gesundheit und da war für mich, als der Manfred mir sagte, Mensch, es geht um Kommunikation und wir wissen ja alle, die wird immer schlechter zwischen den Menschen und habe ich gesagt, Mensch, du, das würde irgendwie passen und deswegen danke ich dir, Ihnen, dass ich das heute hier machen darf. Und das Schöne ist ja, im Radio wird man nicht gesehen, ne? Also deswegen machen Sie sich keine Gedanken. Genau, weil ich nämlich auch Fernsehen mache, deswegen. Okay, Manfred, danke schön. Nein, um Gottes Willen.
Keine versteckte Kamera kann. Ja, normalerweise könnte man jetzt sehen, hier noch so ein Flipchart, der hier aufgebaut ist. Da steht dann drauf die Energie der Worte und Gedanken. Tja, steht drauf, wie wir in den Wald rufen. So.
So.
Ja. Kennt ihr das Sprichwort?
Ja, ja.
Hat schon mal jemand von euch ausprobiert? Als Kind? Ja. Von Wald gerufen?
Ja, hat nicht ausgeschätzt.
Nichts getan bei dir?
Ein
bisschen, ja. Ein bisschen,
ja.
Ja, es wird heute Abend auch so ein bisschen schallen. Ja, und was dieses kluge Zitat für uns heute als Erwachsene bedeutet, darüber möchte ich mir gerne mit euch zusammen ein paar Gedanken machen. Ich rufe jetzt erstmal in den Wald hinein. Wald. Echo!
Super.
Zufrieden?
Ja, das ist okay.
Ja, und jetzt schauen wir mal, ob dieses Echo auch ohne diese kleine technische Spielerei funktioniert. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, mein Name ist Manfred Kessler. Ich komme in der Tat vom Theater, nicht vom Radio. Und ihr seid hier reingekommen, habt gleich schon mal einen netten Anblick gehabt, hoffentlich. Ich habe gleich Theaterrequisit mitgebracht. Ein original bayerischer Bierkrug. Was hat es damit auf sich? Ich habe lange in Bayern Theater gespielt. Es sind auch Zelttheaterkollegen von mir da, ihr könnt das bestätigen. Ihr kommt mehr aus dem Norden, beziehungsweise aus Frankreich. Wir haben in Bayern Theater gespielt und hatten da so ein Zirkuszelttheater. Wir haben im Zirkuszelt gespielt. Und bei diesem anstrengenden Job spielt das Bier immer eine ziemlich große Rolle, vor allem in Bayern. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ist dieses Bierglas für euch halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Darf ich kurz um ein Handzeichen bitten? Wer ist dafür, dass es halb voll ist? Die Optimisten. Wer ist dafür, dass es halb leer ist?
Einer muss es machen.
Einer muss es machen. Dann wir zu den Pessimisten. Ja. Okay. Was sagen die Realisten? Die Realisten sagen, dass dieses Bierglas ganz leer ist. Entschuldigung.
Wow. Das ist ganz leer.
Ganz leer. Halb voll, halb leer, das kennen wir, alter Hut, aber kaum jemand fragt, wie schwer, also nach dem Gewicht. Was wiegt dieses Glas mit dieser Vorstellung von mir, dass da noch was drin ist? Wenn ich jetzt eine halbe Minute hier stehen bleibe, ist kein Problem. Wenn ich eine halbe Stunde oder einen halben Tag hier stehen bleibe mit dieser Vorstellung, für mich wäre da noch was drin, dann zieht dieses Bierglas ganz schön runter. Und um dieses Festhalten von Vorstellungen, um Optimismus, Pessimismus geht es auch heute jeweils einen kleinen Vortrag. Ich werde euch, wie schon angekündigt, nicht nur was vortragen, sondern auch die eine oder andere Szene zur Unterhaltung vorspielen. Ja, im normalen Leben spiele ich ja auch manchmal ein ganz schönes Theater ab. Mein Herr, können Sie mir da recht geben?
Bestimmt,
ja. Ja. Vor allem, wenn man Kinder hat. Das ist, ja, ja, manche Leute machen natürlich aus jedem Kleinigkeit dann noch so einen richtigen Affenzirkus, so ein Affentheater mit dazu, wo auch mal eine Mücke in Elefanten verwandelt wird. Kennen wir auch, diesen Zaubertrick. Dazu kommen wir später. Ja, also wo auch mal eine Mücke in einen Elefanten verwandelt wird. Und ich komme ja vom Theater. Die heutige Frage ist, wie werden wir in diesem Affentheater miteinander kommunizieren? Ein Theater wird ja bekanntlicherweise von der Bühne runter, ein Herr aus Frankreich, sehr viel gesprochen. Und die spannende Frage ist, welche Gefühle löse ich mit meiner Sprache bei meinem Gegenüber aus? Und natürlich auch im Theater, im richtigen Leben auch, was denke ich, bevor ich spreche? Also welches Kopfkino läuft bei mir hier oben im Kopf ab, bevor ich den ersten Satz überhaupt gesagt habe? Da passiert einiges hier oben drin. Zum Thema Kopfkino hat der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick, kennt ihn jemand? sich sehr intensiv damit befasst in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Also eine schöne Anleitung, dass man weiß, was muss ich tun, leicht ironisch gemeint, um besonders viel Unglück in meine Welt, in mein Leben zu setzen. Ja, und welcher Film läuft da bei mir hier oben überhaupt ab? Dazu ein ganz Beispiel, direkt vom Herrn Watzlawick, das er gerne vorgetragen hat. Nehmen wir mal an, wir sind bei der Familie Kleffmann zu Hause. Im Wohnzimmer. Die Frau Kleffmann ist hinten in der Küche, liegen im Gefahren und bereitet gerade das Frühstück vorher. Auf dem Wohnzimmertisch von Herrn Kleffmann liegt die frische Morgenzeitung, wie immer, voll mit beunruhigenden Nachrichten zum kleinen Preis. Oh, da hat sich eine Fliege auf den Schlafzimmer gesetzt. Herr Kleffmann greift ein. So. Nicht hier auf meine Zeitung, mein lieber Freund, liest von der Zeitung. So, sauber. Das ist nicht. Ach du je. Das gibt's doch gar nicht. Nein, nicht schon wieder, du. Ja, ja, das kennen wir doch. Komm, hör auf. Wer das glaubt. Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, Rauschen an den Kleffern vorbei. Aber im Lokalteil wird er fündig. Du Helga? Helga, manche sollen im Zirkus kommen. Wanderzirkus mit drei indischen Elefanten. Ach du Scheiße. Du Helga, ich habe drei Elefanten dabei. Elefanten? Ach, was hier denn? Drei Elefanten. Bei unserem Kirchplatz, die sind ungefährlich. Wenn dann einer von diesen Kameraden Ausbüchse tut, ja klar, und dann gleich drei, ja, dann gnadet uns Gott. Die Angst von Herrn Kleffmann ist nicht unberechtigt. Hatte doch erst gestern in seinem Garten den Rasen frisch angesiebt. Wenn die Elefanten kommen, die machen alles platt. Helga, der Elefant, der greift, wenn es sein muss, auch Menschen an. Ja gerade hier diese Zirkuselefante da, gell, die ganze Sache im Kreis rumlaufen, da drehen die durch, das tun wir doch genauso, ne? Da flippen die aus, sind die außer Rand und Band, ja. Nee, ja. Da muss ich aufpassen, dass keiner von diesen Kameraden in die Gatte kommt, ja. Der Gatte, der wird verteidigt bis aufs Blut. Ja. So, Freunde, jetzt können wir kommen. Ja. Was, Helga? Nee, jetzt kein Frühstück. Ja. Hier gibt's nichts zu fressen. Nee, auch kein Leberwurst und keine Brötchen. Wollt ihr wohl draußen bleiben? Keine Elefanten hier im Garten. Nix, weg, halt, stopp. Wollt ihr wohl was, Helga? Nee, du, ich kann jetzt nicht. Ach, wieso, weshalb? Ich muss hier die Elefanten vertreiben. Okay, Herr Kleffmann muss die Elefanten vertreiben. Aber Herr Kleffmann, hier sind da keine Elefanten. Ja eben, deshalb. Also im Kopfkino von Herrn Kleffmann gibt es offensichtlich schon Elefanten. Und gegen die muss er sich wehren. Das ist ganz schön anstrengend, den ganzen Tag gegen unsichtbare Elefanten anzukämpfen. Da ist man abends ganz schön fertig. Ja, soweit die Geschichte von Paul Watzlawick. Warum hat er die damals schon erzählt, vor vielen Jahren, als noch kein Corona oder sonstige Beängstigungen in dem Maße gab wie zurzeit? Watzlawick will damit sagen, die Angst vor irgendwas, vor allen Dingen vor Dingen, ohne eine reale Gefahr, diese Angst, egal ob die Gefahr real ist oder nicht real, die bestimmt unser Leben, diese Angst. Interessanter Gedanke. Ein anderer Kandidat aus dem Kopfkinoprogramm von Paul Watzlawick ist ein gewisser Herr Otto. Der hat jetzt nicht mit Elefanten zu tun. Wo kann ich das mal hier ab? Hast du was mit Elefanten?
Ich kann Elefanten verteidigen.
Ja, wenn was kommt oder sonstige Familien. Ich würde sagen, wir legen es einfach mal hier hin.
Okay.
Man weiß ja nicht,
was bei dem gut greifen. Ja.
Der kann es gut greifen. Bist du Rechtshänder?
Ja.
Okay, gut. Also der Otto hat es nicht mit Elefanten zu tun, sondern mehr mit Menschen und auch mit einem bestimmten Glaubenssatz in seinem Kopfkino. Ich mache es mal deutlich im Theater. Er hat was, sieht man normalerweise nicht auf den ersten Blick, aber so läuft halt der Otto in der Sturm. Egal wo er ist, im Urlaub, vom Meer, zu Hause, im Büro, ja, das ist egal, ja, so auch im Restaurant beim Essen. Das Frühstück hat der Otto vergessen, also hat jetzt richtig Hunger. Das Restaurant voll besetzt, ein Kellner hetzt hin und her. Herr Otto, hungrig, ungeduldig, ruft ihm hinterher, winkt ihm hinterher. Der Kellner kommt tatsächlich. Aber geht vorbei am Nachbartisch. Kennt man, oder? Kann jedem mal passieren. Nicht so mein Otto. Was denkt Herr Otto sich? Auch der schlimme Kellner hat was gegen mich. Ja, darf ich dich mal bitten, den Gedankenkomplex zu halten? Oh nee, okay, na gut, jetzt kommt gerade jemand noch rein. Normalerweise muss immer der, der reinkommt, halten. Okay, das kam wunderbar. Ihr könnt euch gerne wieder auf die Bank setzen. Der Einlass, du machst den Einlass mal, lieber Frederik. Ja. Wir haben hier einen Gedankenkomplex zu halten. Jetzt muss immer der halten, der zu spät kommt. Da steht, haben Sie gelesen, was da draufsteht?
Ja.
Ja? Wie fühlt sich das an? Der Gedanke, wenn man da so über einem schwebt, so ein Gedanke?
Nicht schön.
Nee, dann.
Gar nicht wohl.
Nee, dann nehmen wir den Chef wieder weg, sonst geht der gleich wieder. Also bitte nehmen Platz. Dankeschön, Frederik. Ja, jetzt die Gegenfrage, hier auf dieser Seite, habt ihr was gegen diese Leute, die jetzt gerade neu gekommen sind, oder gegen den Herrn Otto? Eigentlich nicht, gell? Nee. Glück gehabt, Herr Otto. Ja, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte von Watzlawick. Die Frage, stimmt der Gedanke überhaupt, an den unser Herr Otto so felsenfest glaubt, dass so ein einziger Gedanke, ja, das ganze Leben bestimmt, dass alle anderen Menschen gegen einen sind. Und wie wäre das Leben von Herrn Otto, wenn er diesen einen Gedanken nicht hätte? Was macht der Gedanke mit uns? Wie fühlt er sich an? Nicht so gut. Also nehmen wir den Gedanken mal weg und schauen mal, wie es mit unserem Herrn Otto so weitergeht. Weil er wird den Gedanken natürlich nicht so schnell los. Aus seinem Kopf, das Ganze nachzulesen in diesem Buch von Paul Watzlawick, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Anleitung zum Unglücklichsein. Kennt ihr die Geschichte vom Hammer?
Ja.
Okay. Habt ihr sie schon mal gesehen, wenn die vorgespielt wurde?
Nein.
Dann spiele ich es euch gerne mal vor. Also, die Geschichte fängt ganz harmlos an im Wohnzimmer von Herrn Otto, den wir gerade kennengelernt haben. Herr Otto will ein Bild von seinen Enkelkindern aufhängen. Ganz harmlose Geschichte. Er nimmt also den Bilderrahmen und da sieht man schon im Hintergrund die Blümchentapete. Sieht man sie?
Ja.
Okay, super. Hier vorne der kleine Max, seine Schwester Lisa, einer fehlt noch, das ist der Charlie, der Hund, wo er sich versteckt. Ach, hier unten. Er ist gerade aus dem Bild raus, genau, und er sieht hier noch den Schwanz so ganz klein.
Ja, klar, da vorne.
Okay, super. Herr Otto setzt also seine Brille auf und schaut nach dem besten Platz. So, wo kommen wir hingehen? Nee, das passt ja gar nicht, der Blümchen da bildet und den Vorhang da zusammen. Aha, wie sieht es hier aus? Na, hier ist ein bisschen wenig Platz. Ja, sauber. Hier kommt's hin. Einen alten verrosteten Nadel findet Otto in der Tischschublade. Aber jetzt kommt das Problem. Hammer. Wo ist der Hammer? Mensch, Nadel, wo ist denn das verflixte Ding, du? Wenn man einmal den Hammer braucht, du, wie vom Erdboden verschluckt das Dreckding. Okay. Ihr könnt jetzt zum Baumarkt fahren, einen Hammer kaufen. Oder ganz einfach rüber zum Nachbarn laufen, zu Herrn Schulz. Gleich nebenan. Och, war doch ein Baumarkt, Mann. Schulz, wenn ich wollte, wenn er daheim ist. Oh, er steigt gerade aus dem Auto aus. Hallo! Herr Schulz, hallo! Warum gehen wir jetzt rein, ohne mich zu grüßen? Herr Otto ist irritiert. Das ist ihm noch nicht passiert. Meine Damen und Herren, und jetzt beginnt das berühmte Kopfkino. Der geht rein, grüßt mich nicht. Hat der was gegen mich? Und er versucht sich jetzt erstmal zu beruhigen. Ja, ich wollte doch nur noch um Hammer fragen. Das ist doch ohne Nachbarn gar kein Problem. Der kann mir denn so einen einfachen Wunsch abschlagen. Und er beginnt zu vergleichen. Wenn von mir doch jemand einen Hammer braucht oder Werkzeug, ja, Gott, Leo, gebe ich ihn doch auch. Das ist doch die selbstverständlichste Sache der Welt. Wo ist denn das Problem? Stimmt. Eigentlich kein Problem, aber Otto macht eins draus. Ja, glaubt der dann, ich würde den Hammer nicht zurückgeben oder den Hammer kaputt schlagen? Ja, bin ich da ein Depp oder was? Bei dem Wort Depp gerät sein Blut in Wallung. Ich ein Depp, ja, von bin ich, gell? Der hat was gegen mich, gell? Wenn der schon morgens zur Briefkasten geht, wie der ohne sich guckt, wie so ein Duckmäuse, gell? Nur um mich nicht zu sehen, ich hab dem Mann doch nichts Böses getan. Das bildet sich doch im Kopf rein. Er ist fast den Tränen nahe, aber er reißt sich zusammen. Langsam, langsam jetzt, nicht auslöpfen, ganz ruhig bleiben. So, ich gehe rüber. Ich gehe rüber und frage. Ich frage klipp und klar. Er macht sich auf den Weg. Stolpert fast die Treppe runter. Vorsicht, Otto, Vorsicht. Das Atmen nicht vergessen. Leute, Leute wie dieser Kerl. Ich krieg das nicht aus. Leute wie der. Aber es muss raus. Die vergiften das ganze Leben. Da war ihm der Arzt geraten, sich nicht aufzuregen. Herr Otto, nicht aufregen, nicht aufregen. Von wegen. Der Kerl glaubt wohl, er will was Besseres, weil er diesen miesen, miesen Dreckshammer hat. Aber ich habe die Faxen satt. Er ist auf 180 und klingelt an der Tür. Ding dong. Er schäumt vor Wut und klingelt nochmal. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Die Tür geht auf. Otto und Schulz stehen sich gegenüber. Herr Schulz will eigentlich guten Tag sagen. Aber Otto ist schneller und lauter. Behalten Sie Ihren Dreckshammer, Sie Armleuchter! Das Theaterorchester setzt zum großen Finale an. Ja. Applaus für Herrn Otto, Dankeschön. Ja, der Vorhang fällt, beziehungsweise Otto geht ab, der Vorhang fällt. Aber Herr Schulz steht noch da und lässt die Dinge im Kopf nochmal nachklingen. Und da klingt so einiges von Herrn Otto nach. Ja, so war die Geschichte von Paul Watzlawick. Für uns stellt sich die Frage, warum klingen die Gefühle, die Dinge nach? Wir haben doch gesehen, die Story war zu Ende, der Vorhang ist gefallen, die Geschichte vorbei. Trotzdem, beim Schauspieler Schulz, klingen die Dinge nach. Es geht irgendwie auch um die Energie der Worte und Gedanken. Wassermann will uns mit dieser Geschichte wohl auch erzählen, Gedanken und Gefühle hängen offensichtlich, das wissen wir ja auch, ziemlich nah zusammen, hängen zusammen. Es geht immer von oben nach unten, wir denken uns was, wir sprechen es aus und das fühlt sich gut oder nicht so gut an. Und wenn sich was nicht gut anfühlt, können wir auch mal fragen, was wurde gedacht, was wurde vorher so gesagt. Zu unseren Gefühlen sei noch kurz gesagt, der Mensch ist aufgrund seiner Evolution ein energetisches Wesen. Das heißt, wir Menschen, wir bestehen mit unseren über 50 Billionen Zellen aus Energie. Und mit diesen Zellen nehmen wir Schwingungen auf, also wenn wir heute jetzt reinkommen, nehmen wir euch auf, vom Gefühl her. Und wir geben natürlich auch Schwingungen ab, also ihr kriegt auch mit, was ich euch begegne. Und mit diesen Schwingungen, mit dieser Energie, hat unsere Existenz sehr viel auch mit Physik zu tun. Lassen Sie uns doch mal zurückgehen in unsere Schulzeit, in den Physikunterricht. Kein Grund jetzt gleich wegzulaufen. Steht alles hier drin. Der weltberühmte Physiker Nikola Tesla, ein Zeitgenosse von Albert Einstein, ebenso genial, berühmt. Tesla, ihr hört es ab und zu auch nochmal, Autos. Er hat zwar mit Autos nichts zu tun, aber mit Energie hat er sehr viel zu tun gehabt. Und dieser berühmte Mann hat vor über 100 Jahren den Satz geprägt: Willst du das Universum verstehen, also das Große, Ganze, aber auch den Menschen, seine Welt, seine Gefühle, dann denke in Kategorien wie Energie, Frequenz, Vibration und Schwingung. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen, naja, Bruder, braucht jetzt kein Physiker dafür zu sein, wenn ich mich so verhalte wie gerade der Otto zum Nachbarn, dann bleibt da keine gute Schwingung, keine gute Energie zurück. Stimmt. Aber verweilen wir noch ein wenig in unserer Schulzeit im Physiklabor. Das haben wir hier aufgebaut. Ich möchte euch, versuche euch den Satz von Nikola Tesla nochmal anschaulich darzustellen. Willst du das Universum verstehen, dann denke in Kategorien wie Energie. Wie soll man da denken? Was meint er damit? Ich zeige euch eine menschliche Verbindung auf, am Beispiel. Am Beispiel dieser beiden Stimmgabeln. Können die beiden Stimmgabeln sprechen, würden die sich ähnlich verhalten wie wir Menschen auch? Sagt die eine Stimmgabel am Morgen Hallo, vorausgesetzt, sie sind beide gut gleich gestimmt, würde die andere Stimmgabel auch mit Antworten mit Hallo. Machen wir auch so. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ich die eine Stimmgabel anschlage?
Schwingt die andere an.
Ja, schwingt die andere an. Ich mache es jetzt mal vor. Ich höre es hier vorne wahrscheinlich ein bisschen deutlicher als ihr da hinten. Aber ihr werdet es jetzt besser hören, denn diese Stimmgabel schwingt auch dann noch mit, obwohl ich sie nicht berühre, wenn diese Stimmgabel schon wieder schweigt. Achtung. Und da sind wir ganz nah bei unseren beiden Nachbarn Otto und Schulz. Also das, was gesagt wurde, das klingt irgendwie nach. Also was wir zu unseren Kindern sagen, klingt möglicherweise ganz schön lange nach. Muss ich bei meinen Kindern auch erfahren. Was ich mir dann nochmal nachträglich anhören musste. Oder meine Mutter, die vor ein paar Jahren mit 93 Jahren gestorben ist, erzählte mir kurz vor ihrem Tod noch Dinge, die sie als Kind erfahren hat. Also sie hatte das ganze Leben lang in Erinnerung gehabt, was die Eltern damals so gesagt haben. Ja, und nach dem gleichen Prinzip wie diese Stimmgabeln funktionieren wir Menschen nun mal halt auch. Also Otto und Schulz, sind wir beide oder sind wir alle durch Energie, durch ein Energiefeld verbunden, dann ist zum Beispiel Lachen ansteckend. Ja, der eine lacht, der andere lacht auch. Man lacht ja auch mal, wenn man den Witz nicht ganz kapiert hat. Oder ein kleines Kind lacht und sagt, lacht man gerne mal zurück. Ansteckend ist aber ein anderes Gefühl wie Trauer und Leid. guter Freund, sitzt bei uns zu Hause, erzählt uns eine traurige Geschichte und man ist schon geneigt, da mitzufühlen, mitzuleiden, vielleicht auch mitzuweinen, obwohl wir den Schmerz am eigenen Körper so gar nicht empfunden haben. Also diese Energie zwischen uns Menschen befähigt uns, dass wir empathisch reagieren. Empathie hat also mit dieser zwischenmenschlichen Energie, von der Nikola Tesla damals schon geredet hat, sehr viel zu tun. Und auch Ärger und Wut überträgt sich durch diese Energie, zum Beispiel von meinem Otto, sehr gut. Insofern ist es völlig normal, dass auch der Herr Schulz, normalerweise ein friedlicher, ruhiger Vertreter, plötzlich hat er auch eine tierische Wut im Bauch. Nach dieser Attacke von Herrn Otto. Und diese Wut von Herrn Schulz, die beginnt wie immer hier oben im Kopf. Was war denn das hier, du? Dieser Otto klingelt hier an meiner Tür und beschimpft mich mit dem Hammer hier. Was für ein Hammer dann? Aber ein Freundchen nicht mit mir. Herr Otto, ach, jetzt halten Sie heute mal den Mund. Ruhe! Weil Sie sind doch selber ein Rüttel. Sie blöden Herr Hund und machen sich ganz schnell hier fort. Mit dem rede ich nie mehr ein Wort. Ja, so lässt unser normalerweise friedlicher Herr Schulz auch mal seine Wut raus. Ist ja auch ganz gut. Tut auch mal ganz gut, nicht alles in sich reinzufressen. Aber auf Dauer kommt noch was. Ja, da fällt jetzt endgültig die Tür zu zwischen den beiden Nachbarn. Aber auf Dauer tun diese Wut natürlich überhaupt nicht gut. Wird uns jede Ärztin bestätigen können, Frau Doktor. Wir wissen es auch selbst, Spannung. Kopf wird rot, Blutdruck steigt. Ziemlich ungesund, glaube ich, so ein Streit. Oder besser gesagt, ein Affenzirkus bei den Jäger. Ja, wie vor tausend von Jahren vor der Höhle steht, mit dem Hammer oder Keule schwingt, was keinem was bringt. Die Frage für uns heute, im 21. Jahrhundert, ist, müssen wir so reagieren, diese beiden Herren von Paul Watzlawick? Lassen wir uns so von jedem in so einen Streit mit ranziehen? Müssen wir wegen so einem kleinen Hammer so einen riesen Zirkus machen? Und wer in diesem Theater oder in diesem Zirkus, der da gemacht wird, führt die Regie? Und das ist halt eben bei uns in unserem Leben, wissen wir, wenn wir vom Theater kommen, schönen guten Tag, kommen Sie rein. Herzlich willkommen. Kurze Frage, wer führt im Theater die Regie?
Der Regisseur.
Danke. Ja, also der Chef oder der Regisseur führt die Regie und der bestimmt dann, was passiert. Und wenn wir die Möglichkeit der Regieführung nicht in die Hand nehmen, selbst in die Hand nehmen, dann macht das ganz schnell irgendjemand anders, wie zum Beispiel der Otto, der sagt, das ist ja wunderbar. Und wir dürfen dann bei meinem Otto in seinem Kopfkino, in seinem Film mitspielen. Natürlich die Rolle, die Herr Otto uns zubildet. Nicht die Hauptrolle, die spielt Herr Otto selbst. Wir dürfen dann eher so eine kleine Nebenrolle spielen, dürfen auch mal in die Decke gehen oder einen Wutanfall haben, oder auch Opfer sein oder auch Täter sein. Interessanterweise Opfertäter, also Herr Schulz, der sich jetzt in diese Rolle hat rein manövrieren lassen, wird praktisch von diesem, in Anführungszeichen, Opfer zum Mittäter, indem er einfach sich auf diesen Streit einlässt. Wenn wir jetzt Regisseure auch von dieser Geschichte wären, die Watzlawick uns da vorgelegt hat, was könnten wir dem Schauspieler Schulz da noch sagen, der ziemlich, glatt hier da steht, die Dinge klingen nach, er ist noch ganz mitgenommen. Wie könnte er sonst noch reagieren, außer dieser Reaktion, die wir jetzt gerade erlebt haben? Liebe Regisseure.
Bellen.
Das könnte man auch machen. Zurückbellen. Also nicht schimpfen, sondern erstmal bellen. Das hätte ich schon mal auf jeden Fall was Lustiges. Das würde auf jeden Fall schon mal die Luft rausnehmen. Vielleicht würde der Hund, wenn der Hund hat, mitbellen. Ja. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten eine andere Lösung, die vielleicht gesundheitsfördernd ist.
Das auf eine vernünftige Basis zu bringen.
Zum Beispiel.
Was wollen Sie eigentlich?
Nochmal nachfragen. Wie war das mit dem Hammer oder so? Genau. Ist manchmal schwer, wenn dieser Herr Otto so direkt in Rage ist. Da ist die Basis immer nicht so ganz leicht zu finden. Die bayerische Lösung wäre also erst einmal ein bisschen hier das Übliche. Zepptheater, Friedrich. Pause. Erstmal zwei, drei Bier trinken in Bayern. Und die Nacht drüber schlafen. Und dann sehen wir mal am nächsten Tag, wie es weitergeht. Also zeitlicher Abstand wäre oder ist immer ganz hilfreich. Durchaus auch mal sagen, mein lieber Herr Regisseur, ich möchte darauf jetzt nichts antworten. Können wir auch mal machen. Ja, also zeitlicher Abstand ist eine Möglichkeit, räumlicher Abstand natürlich auch. Sieht so aus, wenn man jetzt nachts, hier kommt gerade von draußen rein, so nachts da in den Kneipen vorbeiläuft, kommt einem jemand entgegen oder eine Gruppe kommt da raus, angetrunken um diese späte Uhrzeit, wo ihr noch unterwegs seid. Pöbeln einem an oder pöbeln die Leute an, ne, ist man doch auch immer geneigt, Straßenseite zu wechseln. Könnte man schon mal machen. Also nicht in dieses Energiefeld des anderen reinlaufen, durchlaufen, sondern man geht lieber außen rum. Unsere Stimmgabeln würde das so aussehen, wenn also diese beiden Herrn Otto und Schulz so nebeneinander stehen, wir haben gesehen, dann trickeln die sich gegenseitig an. Wenn wir jetzt also mit dieser Stimmgabel ein bisschen weiter weggehen, dann klingt da nichts mehr mit. Also räumlicher Abstand ist auf jeden Fall hilfreich. Blöd ist es natürlich, wenn man direkt mit seinem Chef an einem Schreibtisch sitzt, dann wird es schwer. Aber grundsätzlich, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen auf Abstand zu gehen, also nicht ganz so nah, sondern ein bisschen einen Schritt zurückzugehen oder vielleicht noch einen Schritt, fühlt sich das Ganze schon mal. Solche Leute wie Herr Otto fühlen sich dann schon mal anders an. Ja, es ist praktisch wie beim Radio oder dem berühmten Sender-Empfänger-Modell von der Kommunikationswissenschaft. Klingt alles sehr theoretisch, ist eigentlich ganz einfach. Antenne ist ausgefahren. Wenn ich jetzt hier in La Gomera bin, kann ich auf diese Entfernung im UKW den bayerischen und den hessischen Rundfunk nicht empfangen. Geht nicht. Was außerdem noch wichtig ist, es gibt hier an diesem Radio Sender-Empfängermodell so ein kleines Rädchen und da kann man die Einstellung wählen. Also es kommt immer darauf an, auf welche innere Einstellung ist gemeint. Welche innere Einstellung habe ich? Gehe ich also in den gleichen auf die gleiche Wellenlänge von meinem Otto ein oder nicht? Und wenn ich den Otto nicht empfangen will, hier auf diesem Radio, muss ich es auch nicht machen. Kann den Antenne wieder reinfahren oder stelle mir einfach hier eine andere Sendung ein. Also es kommt sehr stark auf unsere persönliche Einstellung an, ob wir auf solche Leute wie Otto drauf abfahren oder nicht. Ja, und da kommen wir eigentlich schon zum Knackpunkt von dieser ganzen Geschichte, Kommunikationstheorie und so weiter. Es steht immer an zweiter Stelle, Herr Watzlawick, was die anderen sagen, was der Otto sagt. An erster Stelle steht immer klar, was sage ich zu mir selbst. Also, was denke ich über mich? Das gleiche Modell wie zum anderen, was sage ich zu mir? Und wie fühlt sich das so im Bauch an, wie ich so mit mir kommuniziere? Zum Beispiel, wenn ich zu mir was sage, wenn ich zum anderen was sage, dann überträgt sich diese Energie hier rüber, dieses Feld, und bleibt hier drin. Wenn ich zu mir selber was sage, dann geht diese Energie in mein eigenes System rein. Man spürt es auch, wenn man selbst was sagt, es vibriert hier vorne, es geht ins eigene Feld. Positiv oder negativ, je nachdem, was ich sage. Und der spannende Moment ist, wie kommuniziere ich mit mir, nicht so normal, entspannt, wie wir jetzt alle hier zusammen sind, sondern in Stresssituationen, in der Angst und der Stress, zum Beispiel, ich muss zum Flughafen, der Bus ist spät, oder beim Bewerbungsgespräch um einen neuen Job. Ja, da wird es dann langsam eng, da läuft es dann kalt über den Rücken runter. Ja, dazu noch eine schöne Szene. Nehmen wir doch mal an, wir sind hier zusammen im Vorzimmer mit den anderen Mitbewerbern um den Job. Alle sind so mal pünktlich erschienen. Die letzten sind auch noch gekommen, das ist ja schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Habt ihr eure Bewerbungsgespräche Unterlagen abgegeben? Sehr gut, ja. Also, auf diesem Stuhl, ihr müsst jetzt noch nicht rein, ihr kommt ganz zum Schluss dran. Also auf diesem Stuhl sitzt unser Kandidat, Herr oder Frau Meier, oder nennen wir es einfach mal Mensch Meier. In seiner Aktentasche hat Mensch Meier die wichtigsten Stationen seines bisherigen Lebens dabei. Das sind... Ja, Geburtsurkunde, Lebenslauf, Zeugnisse, Bewertungen, oh, Impfausweis. Impfausweis dabei? Oh, der ist schon wieder abgelaufen. Aha. Und dann haben wir hier noch, ah ja, Freistimmerzeugnis. Das ist noch gültig. Ja, was wir sonst auch immer noch dabei haben, was kann das sein? Was ist da sonst noch immer drin? In Deutschland hat mal jemand gesagt, Kondome. Kommt immer drauf an, welchen Job ich mich bewerbe. Ja, kann sein. Oder die Namen sagen ja manchmal Schokolade. Ja, wo ich drauf raus will, die Erinnerungen unserer Kindheit, die sind da auch noch mit drin. Also das, was unsere Eltern, Lehrer, Erzieher uns früher einmal so alles gesagt haben, und das wiegt ganz schön schwer, oder?
Oh, dieser ganze emotionale Ballast.
Ein guter Mann, du. Oh. Macht einen, ja, da muss man ganz schön schleppen, du. Ui. Ja, ich fühle es jetzt auch, du. Ja. Und mit diesem realen und emotionalen Ballast, ja, sitzt unser Mensch Meier hier auf diesem Stuhl. Und ich lasse ihn jetzt mal laut denken. Ganz schön was los hier. Was ist denn das? Da sind 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10. 22 Bewerber für einen Job. Das macht Chance 1, 22. Komm, das wird schön, Junge. Sie sehen aus, als ob sie ganz schön was im Kasten hätten. Die Angst, nicht gut genug zu sein, kennt Meier von Kindesbeinen an. Sein Vater ist seit Jahren tot, aber in seinem Kopf ist er lebendig wie irgendwie. Ich wusste es ja gleich, Junge, aus dir wird nichts, ja? Das war von Anfang an klar. Meier geht nochmal den Text durch, den er jetzt gleich bei der Bewerbung sah. Ich habe die Handelsschule absolviert mit 2,3, kaufmännische Lehre bei C&A, 5 Jahre Berufspraxis, 3-mal gefehlt in 5 Jahren. Klingt erstmal gut, aber nur kurz. Die Stimme des Vaters wird lauter. Und du bist sitzen geblieben und vom Gymnasium geflogen, Kerl. Ja, und jetzt? Fremdsprachen? Ah, nix capito, ja? Fehlanzeige. Du hast uns einen Fehler gemacht. Deine Mutter. Schlaflose Nächte, Nervenzusammenbrüche, wegen dir. Das hat gesessen, oder? Armer Meier. Fremdsprachen. Papa, Fremdsprachen habe ich. Ich habe in der Volkshochschule den Spanischkurs absolviert und auch den für Fortgeschrittene. Das Wort Volkshochschule ist für den Vater ein Reizwort. Volkshochschule? Und die anderen, die haben ihr Abi gemacht. Und mindestens einen Uni-Abschluss. Ach, was sag ich ein? Zwei Hochschulabschlüsse. Und du sitzt immer noch hier rum. Schau dich doch mal in der Welt um. Da laufen Bossanzüge rum. Kevin Klein-Jackets. So sehen Sieger aus. Koryphäen, Nobelpreisträger. Die Frau mit der Brille. Sieht schon verdammt löffel aus. Frau Doktor, womöglich. Der Kevin Klein mit dem Bossanzug. Das kann auch so ein Boss sein, so eine Führungskraft sein. Ich weiß gar nicht, was die alle hier wollen. Noch den haben wir der Rolex am Handgelenk. Jeder hat einen Ring. Haus am See, super Frau daheim. Der Jaguar, der draußen auf dem Parkplatz steht, der gehört auch ihm. Und während sich Maya so seine Gedanken macht, eine kurze Zwischenfrage an Sie, an euch. Ist jemand zufälligerweise mit dem Jaguar hier angekommen? Ich werde gerade eben gekommen. Sind Sie zu Fuß angekommen oder zu Fuß? Okay, die Frau Doktor.
Nee, kein Jaguar. Heute haben wir den zu Hause gelassen.
Aha. Kevin? Auch nicht? Wir haben ja Rolex.
Steht in der Garage.
Und die Rolex? Braucht er auch nicht.
Aus Thailand.
In der Garage haben wir alle ja, unsere Jaguars stehen. Ja, kurzum. Ja. Der Gedanke, und was sagt, der Wahnsinn beginnt da, wo wir diesen falschen Gedanken Glauben schenken. An diesen Gedanken dran festhalten und so tun, als wären sie wahr. Und was sagt der Vater zu dem Jaguar, der da draußen auf dem Parkplatz steht? Ja klar, der Jaguar und der Kevin mit der Rolex, ja, der kriegt den Job. Ach, den kannst du nicht das Wasser reichen. Junge, bestenfalls mal den Kaffee kochen. Aber Papa, was soll ich denn denen den Kaffee kochen? Ich glaube, es geht los. Die sollte hier einen Scheißkaffee selber kochen. Die Herren Koryphäen, Nobelpreisträger. Ja, die können nicht mal. Entschuldigung. Ja. Wenn gewisser Meier aufgerufen wird, sagen Sie bitte, er ist heute verhindert aus persönlichen Gründen.
Ja, ja.
Nee, sagen Sie aus familiären Gründen.
Gut.
Dankeschön. Ja. Viel Glück.
Danke sehr.
Ja. Tschüss. Also er kriegt noch einen kleinen Abgangsapplaus von den anderen Mitbewerbern. Eine weniger. Die sind immer ganz gut. Ne? Die Chancen sind schon 1:27. Ja, wer kriegt den Job? Wie sind die Chancen für den Herrn Meier? Die inneren Dialoge waren nicht so riesig. Ja. Wahrscheinlich kriegt er nicht, oder? Er hat sich selbst rausgekickt.
Er hat sich rausgekickt.
Ja. Obwohl die Chancen eigentlich ganz gut gewesen wären. Immerhin, Berufsausbildung, dann wenig krank heutzutage.
Bitte? Haben wir eingeladen zu dem Gespräch?
Zum Eingeladen zu dem Gespräch? Und ich weiß nicht, wir haben ja, mit der Rolex können Sie nicht, gar nicht. Sehen Sie, und wir haben einen Spanischkurs absolviert für Fortgeschrittene. Ja. Müssen wir ja auch was nur hinkriegen, aber es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Aber er hat, Kopfkino hat in Zusammenarbeit mit den Stimmen des Vaters, wie du schon gesagt hast, das hat zu sehr runtergezogen. Da ging nichts. Ja, wer kriegt den Job? Wir kriegen halt immer das, was wir selbst in die Welt senden. So wie es hier auf diesem Flipchart steht, den hat man kurz wieder abgebaut, ihr habt leider das nicht schon gesehen. Auf dem Flipchart steht, die Energie der Worte, wie wir in den Wald rufen, so schallt es heraus. Und das, was wir in den Wald rufen oder in die Welt senden, hängt immer sehr stark damit zusammen, was wir zu uns selbst klar sagen, das steht an erster Stelle. Sind wir Optimisten, Pessimisten, Realisten? Ist das Bierglas halb voll, halb leer? Und vor allen Dingen, ja, die Grundfrage, wie gehen wir heutzutage mit dieser Energie um, von der die Physiker, die Verhaltensforscher, die Weisheitslehrer alle sagen, seit vielen Jahren, diese Energie zwischen uns Menschen, die bestimmt unser Leben. So hört sich zum Beispiel persönliche Stimmung an. Kann man sich doch anhören. Auch wenn dann und wann wir im Leben mal Menschen begegnen, wie zum Beispiel der Herr Otto. Der Herr Otto etwas verstimmt, mit dem falschen Fuß aufgestanden am Morgen, was dann so klingt. Ja, und irgendwie hört man schon, das klingt irgendwie nicht zusammen, oder? Braucht man kein Musikstudium. Frage ist, müssen wir uns auf die Stimmung vom Otto einlassen? Müssen wir uns dieser etwas seltsamen Stimmung anpassen? Müssen wir mit dem Otto in den Boxring steigen, mit ihm streiten? Oder können wir als Regisseure unseres Lebens uns dafür entscheiden, mit dem Hammer mal anders umzugehen, als da immer nur gegenseitig draufzuhauen? Dann bleiben wir möglicherweise bei unserem Ton. Und wie der kluge Volksmund sagt, also nicht die Physiker, sondern der kluge Volksmund, der Ton macht die Musik. Und der Volksmund weiter, wie wir in den Wald rufen, so schallt es heraus. Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Monique, dass du es weitergegeben hast. Ein paar Leute von Qigong mit dabei. Ich komme ja vom Theater. Da sind Kollegen gerade da, die auch Zelttheater gemacht haben. C'est profond. Ihr kommt aus dem Ruhrgebiet, oder?
Ja.
Gell?
Ja.
Und klar, man kommt im normalen Leben immer mal wieder mit Leuten wie dem Herrn Otto in Verbindung. Die Frage ist ein bisschen, wie geht man damit um? Es gibt im Theater eine schöne Übung, bevor man rausgeht. Aber auch im normalen Leben, aber auch im Qigong hat sich ja mit der wiederholt. Wir können auch, wenn wir davon ausgehen, dass uns der Herr Otto nicht immer zulächelt, nicht immer freundlich gesonnen ist, die Umwelt nicht immer sagt, wunderbar, schön, dass ihr kommt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir bei uns selbst bleiben und uns selbst, wie wir das ab und zu machen, vorne am Platz selbst zu lächeln. Das ist eine schöne Übung, die würde ich gerne mit euch zum Abschluss noch machen. Dazu, bitte kurz erheben. Wenn ihr Lust habt, jetzt mal würde ich kommen auf Tisch bleiben. Man kann ein kleines bisschen Platz sich machen, so. Und ja, die Übung dauert nur eine Minute, manchmal auch ein bisschen länger. Ich leite sie heute mal an. Du machst es dann morgen früh wieder um 10:30. Ja, auf jeden Fall kommt es vor, dass wir uns irgendwelche Leute geärgert haben vor oder hinter der Bühne vorhaben. Und die uns überhaupt nicht zulächeln, und es gibt einfach eine wunderbare Möglichkeit, in solchen Situationen hinter dem Vorhang mal zu bleiben und sich selbst zuzulächeln, die Augen zu schließen und ja, sich für eine Minute lang selbst zuzulächeln. Wir verschicken so viele Smileys, ein Handy schicken und selbst so selten so ein Lächeln mal zu. Kann seinem Herzen zulächeln, der Lunge, Beinen, der ganzen Existenz. Kann auch mal schön ablassen. Ja, und das Interessante ist, wenn wir die Augen öffnen, da wird man gewahr, immer dann, wenn ich mir selbst zulächle, lächle ich automatisch auch den anderen zu. Also ich gehe mit dieser Freundlichkeit der Welt in Resonanz. Ich mache der Welt ein freundliches Angebot mit meinem Lächeln. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine fröhliche Zeit. Schönen Abend.
Danke.
Danke. Wer momentan noch Lust hat, noch ein, zwei Sätze über das, was hier
Watzlawick. Ja, ihr Lieben, das war die erste Stunde und wir hören uns gleich wieder in der zweiten Stunde. Wir sind heute wieder auf La Gomera, live on tape, aber wir schneiden ja nicht. Also jetzt kommt Wetter, Nachrichten und dann werde ich den Manfred interviewen und da freue ich mich schon riesig drauf. Also, bis dahin, euer Thomas Heddeck.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo hoy bien y ganan dinero.
Ja, hallo ihr Lieben. Hier ist die zweite Stunde und wir haben das ein bisschen zeitversetzt gemacht. In der ersten Stunde haben wir dieses tolle Programm vom Manfred Kessler gehört, die Aufnahme. Und jetzt haben wir uns einfach mal so einen Tag Zeit gegeben. Und das Thema Kommunikation ist ja für mich sehr, sehr interessant oder für uns Menschen interessant. Deswegen habe ich es aufgegriffen und war, wie gesagt, vorgestern bei einer wunderschönen Veranstaltung. Volles Haus, tolle Gäste. Tolles Programm und ja, heute habe ich mich einfach mal wieder mit dem Manfred zusammengesetzt. Ihr hört im Hintergrund das Meerrauschen. Wir haben uns so ein bisschen einen windschattigen Platz gesucht, genießen die Sonne, schauen hier so schön auf den Felsen hoch, auf der anderen Seite das Meer, traumhaft. Ja, hallo Manfred, herzlich willkommen und danke schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Ja, ich grüße dich, Thomas, und vielen Dank erstmal für die Anmoderation. Ja, wir hatten ja vereinbart, dass du noch ein paar Fragen zu dem Stück hast, zu dem, was ich gemacht habe. Und das ist schön, dass wir uns die Zeit da jetzt nochmal nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Manfred, wir kennen uns ja nur schon eine Weile. Ich war jetzt das erste Mal bei einem Programm bei dir. Und du bist Theater... Schauspieler oder was ist so dein Job? Es ist ja, glaube ich, sehr vielfältig. Wir haben ja dann nach der Veranstaltung noch schön zusammengesessen, auch mit Freunden von dir aus Frankreich, was du ja auch immer wieder in der Sendung erwähnt hast oder besser gesagt bei der Veranstaltung erwähnt hast, und hinterher hatten wir ja noch die Möglichkeit, die tollen Menschen kennenzulernen. Ja, zurück zur Frage. Du bist Theaterschauspieler?
Ja. Ja, also ich sage immer, ich komme vom Theater. Das heißt, ich spiele Theater, ich schreibe auch Texte und ja, ich mache auch manchmal Regie. Arbeite gerne mit Leuten zusammen im Theater und ja, die Freunde, auf die du gerade angesprochen hast, das war zufälligerweise, sind es Freunde, die zum Teil aus Frankreich kommen. Ich habe früher 10 Jahre lang Zelttheater gemacht, also Theater im Zelt, Texte geschrieben mit Zirkuszelt, Wohnwagen und in einer Art Theaterkommune unterwegs gewesen. Und das waren Freunde, die jetzt vorgestern da waren, die mit mir zum Teil auf Tournee waren, die aber auch ein eigenes Theater gegründet hatten und wir uns immer wieder unterwegs begegnet sind. Ja.
Ja, auch sicherlich ein interessantes Leben, Zelttheater, aber sicherlich auch eine Riesenherausforderung, stelle ich mir so vor, ne? Oder?
Ja, Zelttheater ist eine Riesenherausforderung, weil wir haben sozusagen als Theaterkommune gelebt, ja, also mit 12, 14 Leuten zusammen, gemeinsame Küche. Wir hatten Doppeldeckerbus als Theatercafé gehabt, wir hatten gemeinsames Zirkuszelt und Techniker. Also es war eine Crew von etwa 12 bis 14 Leuten. Und das ist eine besondere Herausforderung, weil da passieren immer wieder Dinge, die sehr unvorhergesehen sind und die manchmal ganz schöne Probleme aufwerfen. Und wenn man das dann 10 Jahre gemacht hat, kann man dann auch sagen, es reicht. Der Traum, im Zirkuswagen, im Wohnwagen unterwegs zu sein, der war dann auch nach 10 Jahren ausgeträumt. Und dann kam eine andere Lebensphase, in die ich dann eingegangen bin.
Ja, ich glaube, alles hat so seine Zeit und ich stelle mir das sehr spannend, interessant vor, aber eben auch sehr hart bei Wind und bei Wetter, das Zelt abbauen, aufbauen, man ist nass, man reist dann gleich weiter oder es kommt nass irgendwo schon an, also zumindest das Zelt ist dann klamm und das ist schon eine riesen Herausforderung, aber mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ja, Kommunikation ist ja eine Thematik, die mich schon sehr lange beschäftigt, weil ich finde, Kommunikation zwischen Menschen wird irgendwie immer grauenvoller, immer unmenschlicher. Dein Stück hieß ja oder heißt ja Kommunikation mit mir. Das ist ja auch sehr wichtig. Wie kommuniziere ich mit mir? Also geht es nicht um Selbstgespräche, sondern halt wahrscheinlich eher um was geht in meinem Kopf ab. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Und mit anderen. Ja, das ist ja auch so die Kunst. Du hast das ja da auch anhand einiger Beispiele uns sehr schön präsentiert, in welche Richtung das gehen kann. Manchmal musste ich schmunzeln, manchmal habe ich so gedacht, mir auch schon passiert. Gestern musste ich lachen, war ich mit einer Freundin unterwegs und die sagt mir, hast du die jetzt hier gerade gesehen? Ich sage ja. Ja, mit der habe ich mich unterhalten. Seitdem grüßt sie mich nicht mehr. Ich glaube, die mag mich nicht mehr. Ich musste so lachen. Das war ja wie bei deinem Stück mit dem Herrn Meier. Also da musste ich echt so herzlich lachen, weil... Und dann habe ich ihr erzählt oder gesagt, was dort wie das im Bühnenstück war. Und habe ich ihr gesagt, sagt sie, naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Ne? So irgendwie so, sag ich, genau, jetzt kommst du da mal wieder runter. Und vielleicht hat sie einfach nur ihre Kontaktlinsen vergessen. Ja, sagt sie, ja, stimmt, kann auch sein. Ja, man steckt ja manchmal nicht drin. Ja, das ist, glaube ich, so deine Intention gewesen, oder?
Ja, also die Intention, sich mit dem Thema Kommunikation zu befassen, ist einerseits, wie du sagst, dass Kommunikation zum Teil ziemlich auf der Strecke bleibt, dass auch bestimmte Begriffe völlig neue Bedeutung haben, zum Beispiel unterm Freund hat man früher jemanden verstanden, der, mit dem man menschlich nah ist. Freunde in Facebook, mein Gott, das sind möglicherweise Menschen, die man noch nie gesehen hat. Ja. Und das läuft alles unter dem Begriff Freunde. Ja. Kommunikation ist für mich, auch als ehemaliger Zelttheatermacher, Schauspieler, Autor, ein zentrales Thema. Wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, mit 12, 14 Leuten, dann muss man sich einfach miteinander kommunizieren und unterhalten, absprechen. Und Kommunikation ist ja auch eine Möglichkeit oder ist ja auch eine Form der menschlichen Verbindung. Das heißt also, indem wir miteinander sprechen, sind wir immer in einer noch intensiveren Verbindung, als wir sowieso schon sind. Und jetzt gerade auf Gomera bezogen, da oder jetzt auf die Kanaren bezogen, ist Kommunikation hat einen besonderen Stellenwert. Wenn ich jetzt morgens zum Strand gehe, es ist früh, die Sonne geht auf, man begegnet einem Menschen, dem sagt man guten Tag oder Hallo. wenn das Gleiche irgendwo im Hauptbahnhof von Bebrau oder Frankfurt passiert, ja, dann wird dieser gleiche Mensch achtlos an mir vorbeigehen, beziehungsweise ich gehe an ihm vorbei und es wird keine Begrüßung stattfinden. Und das ist das Besondere, dass wir hier auf so einer Insel doch nochmal sehr bewusster damit umgehen, wer uns begegnet und diesen Menschen überhaupt wahrnehmen.
Ist das, weil eine Insel kleiner ist oder ist das, weil hier die Sonne scheint? Oder was meinst du, was das, warum grüßt derselbe Mensch mich hier und in Frankfurt auf dem Hauptbahnhof halt nicht?
Ja, ich glaube, der Grund liegt weniger an der Sonne oder am Meer, sondern es ist einfach die Konzentration auf den einen Menschen. Wenn ich irgendwo im Hauptbahnhof oder in der Fußgängerzone diesen vielen Menschen begegne, dann nehme ich die nur als Masse wahr, aber nicht mehr als Individuum wahr. Wenn ich hier jemanden begegne, dann sehe ich schon, der kommt auf mich zu, es wird langsam Tag, wie geht dieser Mensch, guckt er mich an? Er guckt mich an, mit welchem Gesichtsausdruck guckt er mich an. Und da ist man natürlich eher geneigt, auf so eine persönliche Energieform, die der Mensch auch mit sich trägt, einzusteigen, zu antworten oder was anzustoßen, als wenn die Menschen an einem vorbeihasten und eigentlich auch schon im Kopf schon wo ganz anders sind, als tatsächlich sind. Also sie sind schon in ihrem Job, im Zug, im Flugzeug oder wo auch immer.
Jetzt frage ich mal, du bist ja sicherlich zum Teil zum Urlaub hier, zum Ausspannen, zum Sonnetanken, aber auch zum Arbeiten. Aber eben achtsam am Arbeiten. Ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich hier in Frankfurt dann wirklich mir früh schon den Stress antue, was weiß ich, erstmal zum Bahnhof zu kommen, dann mit einer S-Bahn zu fahren, bla 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 und was sagt der Chef heute wieder, ist mein Programm, haut das alles hin, was machen wir mit den Kindern nachmittag? Das hat man hier ja irgendwo so in dem Sinn nicht, ne? Und man arbeitet trotzdem.
Ja, also ich beginne meinen Arbeitstag halt eben hier, so wie in Deutschland auch, dass ich erstmal nichts arbeite morgens, sondern das Privileg als freiberuflicher Schauspieler natürlich habe, dass ich morgens zu Hause 1-2 Stunden in den Wald gehe. Ich habe dann einen speziellen Platz, der sehr einsam ist, wo ich Übungen machen kann, wo ich bestimmte Meditationen für mich mache, nicht unbedingt im Sitzen, auch im Stehen, im Schwingen, im Gehen. Ich kann Stimmen machen, ich kann Tonübungen machen. Und das mache ich hier auch, wenn ich hier am Meer bin. Hier ist halt kein Wald, sondern hier ist das Meer und die Felsen, die Klippen. Und so beginne ich den Tag. Und insofern bin ich da nicht in diesem Stress, dass ich irgendeinen Bus oder einen Zug erreichen muss. Und bin auch nicht im Kopf normalerweise, nicht schon auf meinem Arbeitsplatz, sondern ich bin eher so in dieser Stimmung, dass ich einfach mal gucke, was an diesem Tag auf mich zukommt.
Genau, sehr schön. Ich habe mir hier noch eine Anmerkung gemacht. Wir reden ja über Kommunikation und beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass wahrscheinlich auch so eins der Ursachen einer schlechten Kommunikation auch die Sprache ist, die Verrohung der Sprache. Ja, ey Dicker, nicht guten Morgen, sondern ne, so diese flachen Laute. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich so Jugendliche höre, wir entwickeln uns mit der Sprache zurück in die Urgesellschaft. Ja, und ich denke mal, durch die Verrohung der Sprache, daraus folgt dann auch meines Erachtens Kommunikationsprobleme. Ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, sag, was du willst und du bekommst, was du sagst. Ja, aber wenn ich immer hu, woher soll der andere wissen, der läuft vielleicht auf einer anderen Spur, hat einen anderen Background, wie auch immer, ja. Und der kann mir gar nicht folgen, ja. Und dann kommt es meines Erachtens zu Kommunikationsschwierigkeiten, die wie auch immer ausarten können.
Ja, da hast du recht, Thomas. Es kommt immer darauf an, was ich sage und vor allen Dingen mit welcher Intention ich sage. Und ein Untertitel meines aktuellen Programms ist die Energie der Worte und Gedanken. Und da kommt es immer darauf an, was ich sage und wie, ja. Wenn jetzt also nur dieses und Hallo und Gude und so weiter, sowas kommt, ja, dann ist mit unserer Sprache, und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, immer auch eine Vibration, eine Energie verbunden. Diese Energie kann man spüren, wenn man die Hand auf die Brust legt, dann spürt man, dass da mit diesen Worten, die ich sage, eine bestimmte Vibration in der Brust vor sich geht. Sowohl, wenn ich zu anderen spreche, als auch, wenn ich mich selbst blöd anmache oder Selbstkritik übe. Und insofern haben die Worte, die ich sage, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Energie auf den anderen. Und das ist oft, glaube ich, uns gar nicht bekannt. Weil wenn wir das mit ins Kalkül ziehen, werden wir ein bisschen vorsichtiger sein, was wir sagen. Vor allen Dingen die Frage, welche Gefühle löse ich mit meiner Sprache aus beim anderen. Das gerät oft leider in den Hintergrund und man wundert sich dann nachher, warum der andere oft seltsam reagiert hat.
Zu Schwingung und Resonanz kommen wir nachher noch, weil in deinem Vortrag hast du ja auch etwas vom Herrn Tesla erzählt und da komme ich aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Was mir auch aufgefallen ist im Kommunikationsbereich, weil du ja vorhin auch zum Beispiel Facebook gesagt hast, dass man da das dann auch Freunde nennt, was ja aber nicht wirklich im Großteil auch gar nicht Freunde sind. Freunde, so wie man es von früher her kennt. Ja. Und ich glaube auch so diese zunehmende Anonymität bringt Kommunikation aus dem Gleichgewicht. Also mir fällt das auf, da ist eine Diskussion in einem sozialen Medium und irgendwer hat eine andere Meinung, ist ja vollkommen in Ordnung, aber plaudert dann irgendwie, blöd bist du denn, oder irgendwie so ganz flache Dinger, du kennst diesen Menschen gar nicht, ja, und dann habe ich so das Gefühl, so, wenn ich also ich selber kann das gar nicht so richtig greifen, weil ich habe so viel Anstand, ich würde das gar nicht machen, aber es gibt halt Menschen wahrscheinlich, die einfach dann vielleicht frustriert zu Hause sitzen, was weiß ich, was denen widerfahren ist, ja, aber sie geben dir ja noch nicht mal die Chance, sie schreiben, du bist blöd, du bist dumm, du bist Nazi, was weiß ich, auch immer, was heute alles so kommuniziert wird, und das ist in der Anonymität, da ist kein Bild drin von demjenigen und, ja, und dann fragst du höflich nach, also ich mache das dann immer, ja, warum, dies und jenes, und dann bist du blockiert, ja, und das ist, glaube ich, auch noch so eine, die Anonymität, ja, weil wenn wir beide uns in die Augen gucken, dann sagst du, Thomas, das war scheiße, also da hast du jetzt so ein ganz schönes, sei mal Arschloch rausgucken lassen. Ja, dann sehe ich aber und höre an deiner Stimme, wir sind uns gegenüber, wir spüren die Schwingung. Du bist nicht aggressiv, du sagst einfach deine Meinung, wie du es empfunden hast. Ja, so, also gibst mir halt ein Feedback. Und das ist durch die Anonymität meines Erachtens, ja, geht da verloren.
Ja, das sehe ich auch so. Diese Anonymität oder möglicherweise auch unter einem anderen Namen zu agieren. Mhm. Also meinetwegen nicht Thomas Rettig, sondern Tommy 125 oder sowas. Ja. Dadurch tritt der Mensch an sich erst einmal, er versteckt sich hinter diesem Namen und übernimmt auch nicht mehr die Verantwortung für das, was er da sagt. Sondern er kann ja nicht nachgefragt werden. Ja? Er ist ja nicht mehr greifbar. Er taucht irgendwo in diesem großen Netz ab. Ja? Das Problem ist, dass wenn dieser Tommy 125, nennen wir ihn mal, jemand anders beleidigt, jemand anders beschimpft, ja? Eine ungerechtfertigte Kritik abgibt und so weiter, ja, was der auch immer sagt, als anonymer Mensch, die Energie der Worte, die bleibt. Und der Empfänger empfängt diese Energie der Worte. Und da ist es halt sehr wichtig, wie gehe ich damit um, ja, wenn mich jemand Anonymes beschimpft. Unbedingt aufpassen, dass man sich das nicht zu Herzen nimmt, ja, weil sonst leidet man ganz extrem, geht daran kaputt. Da wird so viel Sachen achtlos gesagt, ohne diese Energie der Worte überhaupt zu kennen und sich überhaupt bewusst zu machen, was man möglicherweise beim anderen Menschen, der vielleicht sehr sensibel ist oder hochsensibel ist, auslöst. Hm. Das ist dabei das Problem.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da jetzt weitermachen soll. Es ist nicht einfach, sich das nicht zu Herzen zu nehmen. Als hochsensibler, als sensibler Mensch. Also mir geht es zum Beispiel so. Hast du da vielleicht als Schauspieler, als Mensch einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie man da Distanz üben kann?
Ja gut, im Theater, ich bin jetzt kein Psychologe, aber im Theater gibt es Möglichkeiten, die es natürlich auch im normalen Leben auch gibt. Ja. Die Grundfrage ist, wie kriege ich Distanz zu diesen energetischen Schwingungen, sagen wir mal, die da plötzlich auf mich losgelassen werden. Ja. Bei meinem Vortrag eine Form wäre zum Beispiel die, dass ich davon rausgehen muss, grundsätzlich, ja, die Welt besteht aus positiven und negativen Energien. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass alles, was in der Welt auf mich zukommt, gesegnet ist von einer positiven, freundlichen, unterstützenden Energie. Sowas gibt's nicht, ja. Sondern wir sind immer, mir egal mit was, auch mit negativen Energien befasst, insbesondere auch in der Kommunikation. Und der Grundsatz, den ich zum Schluss auch so vertrete und der auch im Theater eine Rolle spielt, steht immer an zweiter Stelle, was im Theater das Publikum zu dir sagt. Es gibt immer kritische Stellen, es gibt immer Neider, es gibt immer unzufriedene Leute, die mit einem Problem ins Theater kommen oder auf dich zukommen. Und die Frage ist nicht, lächelt der andere dir zu, sondern inwiefern gibt es einen persönlichen Zugang, dir selbst zuzulächeln. Auch wenn mal was nicht klappt, auch wenn mal ein Wortfetzen nicht rüberkommt, auch wenn mal der Applaus nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast, dass man sich nicht abhängig macht von dem, was andere auf dich loslassen, was andere sagen, sondern die Grundfrage ist, was sage ich zu mir selbst? Und da geht es nach meiner Meinung darum, diesen Zugang zu sich selbst wieder zu finden. Und das findet leider auch in der Schule, in der Therapie generell zu wenig statt. Wie finde ich den Zugang zu mir selbst, den freundlichen Zugang zu mir? Also keine Selbstbeschuldigung, sondern das Lächeln, das mir selber gilt, auch wenn was schief geht.
Sehr interessant. Nimmt man gerne mit. Ich hatte mir hier noch zwei Unterpunkte aufgeschrieben. Und du hast es ja auch gesagt, da kommt jemand, vielleicht ein Starter oder auf dich drauf zu, wie auch immer. Und man weiß ja nicht, was für einen schlechten Tag er heute hatte oder sie. Ja? Das kann eine versteckte Unzufriedenheit sein. Ja? Das kann auch, sag ich mal, vielleicht sogar der Hass sein, weil der Chef heute einem irgendwie verquer gekommen ist. Ja? Jetzt ist derjenige da gar nicht runtergekommen. Ja, kommt da jetzt ein Starter, weil er die Karte hat und da kommt irgendwas Schräges von dir, das ihn vielleicht triggert. Das kann immer sein, ja. Und den Zugang zu sich selbst zu finden, ja, ist ein sehr guter, hilfreicher Ansatz. Und ich habe mal von einem Motivationstrainer gehört, seien Sie der Beste, der Sie heute sein können. Wenn man sich dann selber sagt, ja, ich war heute der Beste, der ich heute sein konnte. Ich habe das Beste gegeben und ja, wer weiß, was der andere jetzt hatte. Ne? Ja, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, Eigenerfahrung, dass man irgendwie in einer Situation ist und dann irgendwas verkehrt drüber spiegelt, ohne vielleicht zu nachzufragen, ohne da sensibel genug zu sein. Oder eben auch, viele Menschen haben mittlerweile ja, stelle ich fest, so sehr Minderwertigkeitskomplexe und die suchen dann irgendwas, um ihr Ventil zu öffnen und machen halt einfach eine schlechte Kommunikation. Ne, ihren Frust loslassen und dann ist es die Kunst, dem Ganzen irgendwo eine Schublade zu geben und zu sagen, okay, wie komme ich mit mir jetzt klar? Das, weil da hätte mich ja jetzt gar nicht gemeint, da hätte jetzt jemand anders stehen können. Ja, ob ich da jetzt Manfred Kessler stehe oder Thomas Rettig, der hat mich jetzt so angeplauzt, der würde den Thomas auch so anplauzen. Und ja, da haben wir noch viel zu tun. Weil es wird ja nicht weniger. Ja? Wenn früher einmal der einer im Monat dumm gekommen ist oder einmal die Woche, ist das ja heute täglich mehrmals, wenn man viel im Internet zum Beispiel unterwegs ist. Ja.
Dazu vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Es liegt natürlich immer in unserer eigenen Verantwortung, wie oft ich ins Internet gehe. Und mit dem Wissen, dass da sehr viel anonym und geringschätzend diskutiert und kommuniziert wird, ja, ist es natürlich grundsätzlich die Frage, ja, wie oft gucke ich in Facebook nach? Hole ich mir meine Streicheleinheiten unbedingt in Facebook? Brauche ich die unbedingt von außen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, an denen ich mich erfreue? Und wie schützend gehe ich überhaupt mit diesem Medium Internet, Facebook und Co. um? Weil grundsätzlich ist es so, dass wir sehr gut aufpassen müssen, was wir uns da an dieser Droge Kommunikation über Facebook und so weiter reinziehen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Privat wäre ich auch nie dorthin gegangen. Aber wenn du, sag ich jetzt mal, so eine Sendung bewerben musst, wenn du dies und jenes machst, dann bist du zwangsläufig drin und dann bist du zwangsläufig in der Maschinerie drin und andere, ne, was weiß ich, wenn ich jetzt YouTuber bin oder was weiß ich, Blogger oder sonst irgend sowas, dann bist du automatisch drin. Und dann ist es aber, ja, dann liegt es an uns, ja, an uns, an jeden Einzelnen selber, zu sagen, okay, was kann ich jetzt für mich tun, um das nicht zu nah an mich ranzulassen. Ja, weil es ja doch ärgerlich ist. Meine, ein ehrliches Feedback ist ja was Schönes, ja. Also manchmal ist man ja auch so betriebsblind und wenn dann einer sagt, du Mensch, so und so, ist immer die Art, ne? Die Musik macht den Ton. Ja? Das ist ein schönes altes Sprichwort. Greifen wir gerne nochmal auf, nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Ja, es ist ja so. Vieles gerät so in Vergessenheit. Aber das Schöne ist halt, wenn man mal so eine ruhige Minute ist und einfach so das dann wieder ausspricht oder vorholt. Ja, wo man einfach sagt, ja Mensch, es ist ja einfach nur verloren gegangen. Du hast es ja schon als Kind mitbekommen. Du hast ja schon so diese Metaphers mitbekommen und man hat dir auch erklärt und so weiter. Und das ist das Schöne, dass wir das noch gelernt haben, finde ich. Ja? Also heutzutage, auch so, wenn ich durch den Wald gehe, ja, zu dem ich wieder zurückgefunden habe, wo ich dann einfach jetzt auch feststelle, ja, da ist, da mache ich eine stille Kommunikation, weil dann komme ich so ins Zwiegespräch. Was ist das jetzt für eine Fährte, ne? Was ist das so? Aber dann erinnere ich mich, Mensch, was hat dir dein Vater erklärt, was hat dir dein Opa erklärt, ja? Und dann kommt das wieder. Aber heute gibt es ja gar keinen, diese Kommunikation als solches gibt es ja gar nicht, oder selten noch. Ja, ich freue mich immer, wenn ich Menschen im Wald sehe, mit Kindern, ja, die da irgendwas beigebracht bekommen. Aber wenn ich das nicht habe und rutsche irgendwie mal mit einem Burnout ab oder sonst irgendwas, ich kann da gar, wo soll ich denn wieder hinfinden? Das kann da gar nicht funktionieren, meines Erachtens.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, wenn man Kinder oder Eltern mit Kindern beobachtet, die freundlich mit diesen Kindern umgehen. Und dann freut man sich natürlich auch, weil es das Gefühl hat, dadurch wird die Welt ein bisschen besser. Aber wir können auch selbst freundlich mit diesen kindlichen Anteilen, in die uns umgehen, die möglicherweise verletzt wurden Und die kindlichen Anteile, die wir immer noch mit uns rumtragen, ja, diese alten Verletzungen. Ja. Es gibt im Theater die Möglichkeit, aber auch im normalen, richtigen Leben, ganz bewusste Dialoge zu führen mit diesem inneren Kind. Auch wenn du im Wald spazieren gehst. Auch wenn du im Wald spazieren gehst und dieses innere Kind hat Lust zu rennen, dann renn doch einfach mal mit. Oder dieses innere Kind fragt dich, ach, was ist denn das für eine schöne Blume? Dann kann man als wohlwollender Erwachsener und ehrlicher Erwachsener sagen, ich weiß es nicht, aber ich werde mich drum kümmern. Du kannst also mit deinem inneren Kind freundliche Dialoge führen, auch wenn dieses innere Kind plötzlich Angst hat. Man kann mit diesem inneren Kind auch freundlich umgehen und ihm auch erklären, dass zum Beispiel diese angstauslösenden Gefühle, die von früher mal herreichen, herkommen, ja, heute der Grund für diese Gefühle eigentlich schon gar nicht mehr existiert. Man kann sich also mit diesem Kind gerade in einem einsamen Waldspaziergang wunderbar unterhalten und man kann sich auch laut unterhalten. Und es ist auch nicht schlimm, wenn einem jemand dabei zuhören würde, ja, Gott, nee, dann wird man halt eben für einen Moment als verrückt gehalten. Aber lieber auf diese Art verrückt, als wirklich verrückt zu sein, irgendwo in einer Anstalt, ja, wo man nicht mehr rauskommt.
Ja, ich bin ja verrückt, bin ja stolz drauf, ja? Vom Wortstamm her natürlich. Ne? Stell 10 Leute in einer Reihe, nimm einen raus, der ist vom Wortstamm her verrückt, der ist nicht wie die anderen. Mhm. Ja, und das ist auch was Schönes. Ja? Und es gibt eine relativ neue, also Therapieform seit ein paar Jahren, das heißt Waldbaden. Ja, finde ich auch schön. Schönes Wort so. Ne? Stellt man sich auch erstmal vor, so Waldbaden, was ist da jetzt ein See, ist da jetzt irgendwie so, sondern nein, einfach so ein schönes, was Wohliges, sich wohlfühlen, den Wald als Badewanne zu nehmen und einfach da so mit dem Schaum und so irgendwie mit Blättern schmeißen und so weiter. Und mein Lieblingslied ist von Peter Maffay, Ich wollte nie erwachsen sein. Ja, und das ist eins der schönsten, interessantesten Lieder und es ist schön, einfach auch mal wieder Kind zu sein und einfach rumzutollen und dann, egal, ob das jetzt hier vorne auf der Promenade ist und alle lachen oder, es lachen ja nicht alle, ja, es ist ja so eine, es ist ja schon, und alle lachen, nee, es lachen ja nicht alle, manche sagen, geiler Typ. Ja. Und der hat Spaß. Ne? Und das Schöne ist, man animiert ja damit auch Menschen, vielleicht auch mal sich wieder dran zu erinnern. Es war eigentlich schön. Und lass mich doch auch mal in die Pfütze springen oder wie auch immer. Ja? Oder mit Sand schmeißen oder eine Sandburg bauen hier unten. Mhm. Ja? Und das Schöne hier ist ja, ja, hier sehen ja die Sandburgen anders aus. Hier sind sie schwarz, weil hier gibt es ja schwarzen Sand. Ne? Mhm. Das ist ja das eins der Besonderheiten hier, warum diese Insel ja auch so energetisch ist, dieser schwarze Vulkansand, der sogar magnetisch ist. Ja, das ist einfach nur toll. Ich habe das auch nicht geglaubt, aber der glitzert hier so schön. Und dann sagte jemand mal, das ist magnetisch hier. Ich sage, ja klar, wie kann ein Sand magnetisch sein? Ne? Und habe dann aber so, an meinem Zigarettenpapier ist immer so ein kleines Magnet dran, das Zigarettenpapier zuhält. Und dann habe ich das in den Sand gehalten und habe festgestellt, es ist magnetisch. Mhm. Ja, es ist schon wirklich eine Spannheit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also achtet auf euch. Lasst die Leute reden, gibt es ja auch so ein Lied. Ja, lasst euch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, lasst euch nicht irgendwie da kirre machen, verrückt machen, weil die sensiblen oder die empathischen Menschen, die haben immer irgendwie eine weiche Seele und das ist aber auch gut so. Und ich habe hier einfach mal so in Gänsefüßchen oben und unten gesetzt. Ja, die Dumpfrechen nehmen halt nicht mehr das Blatt vom Mund. Ne? Die haben halt keinen Anspann, keinen Respekt mehr, keine Achtung mehr vom anderen. Und ich finde, das ist schade. Aber ich finde schon, dass man, egal wem man gegenübertritt, erstmal immer grundsätzlich auf Augenhöhe. Ja, und das ist ja auch eine gewisse Form der Resonanz. Wenn ich mit jemandem auf Augenhöhe rede, wird der andere so mit mir zurückreden. Ja, und das ist ja meines Erachtens auch das Schöne. Und manchmal ist es halt einfach so, dass man da den Anfang machen muss. Ja, es ist ja so wie beim Weltlachtag oder beim Lach-Yoga, ja, ist es ja halt einfach so, dass einer das vormacht und die anderen sich anstecken lassen.
Ja, das Programm, das du jetzt gesehen hast, Thomas, heißt ja der Übertitel »Wie wir in den Wald rufen, so schallt es heraus«. Und natürlich, wenn da was rausschallen soll, wenn die Welt dir was zurückgeben soll, ist es natürlich wichtig, dass du den ersten Schritt machst, dass du auch mal rufst, ja, dass du auch mal sagst, was du willst und auch den richtigen Ton triffst. Und dann kann auch was zurückschallen. Ja, es ist durchaus sinnvoll, den Impuls für das Positive zu setzen.
Ja, und man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wie man so schön sagt, wenn man damit anfängt. Ne? Wenn man die Freundlichkeit rausstrahlt, wenn man so ein bisschen vielleicht tollpatschig durch die Welt geht, so als wie als Kind, ja, und sich einfach keine Gedanken macht oder nicht so viel Gedanken macht, was andere von einem halten oder denken, was sicherlich dem einen oder anderen so suggeriert wurde. Aber die Leute werden es immer machen. Das ist aber nur Ablenkung meines Erachtens von ihrer eigenen Misere. Ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Wir könnten vielleicht mal auch so eine Sendung machen, so, so alte irgendwie so alte Sprichwörter. Ne? Das ist, glaube ich, auch mal so interessant. Ne? Man sagt vieles und weiß gar nicht mehr, wo es herkommt. Ja, das würde ja, so entstehen Ideen. Und ich habe mir jetzt noch als nächstes aufgeschrieben, ich glaube, wir denken alle viel zu viel, was andere über uns denken. Oder denken können. Und teilweise steigern wir uns da auch rein. Und das ist dann, glaube ich, das Fatale. Ne?
Ja, also in dem Reinsteigern und diesem Gedankenlabyrinth, in dem wir uns manchmal befinden, da gibt es natürlich diesen wunderbaren Kommunikationsforscher Paul Watzlawick, der leider gestorben ist, auf den ich mich immer wieder beziehe in Form von kleinen Szenen, die er geschrieben hat, um die Dinge anschaulich darzustellen. Und diese Gedankenkonstruktionen, die zu hinterfragen, auch mal zu fragen nach Byron Katie, dieser amerikanischen, wie nennt man es, Autorin und, ja, ich sag mal Psychologin, Psychotherapeutin, ja, stimmt der Gedanke überhaupt? Die Grundfrage, den ich da jetzt habe. Was kann ich wirklich davon ausgehen, dass dieser Gedanke stimmt, der hier in diesem Kopf da drin ist? Ja? Die andere Frage ist, welche Gefühle löst dieser Gedanke in mir aus? Ja? Und wie würde ich mich fühlen, wie wäre mein Leben, wenn ich diesen einen Gedanken nicht hätte? Und ist es mir möglich, diesen einen Gedanken weiterzuziehen zu lassen, der mich belastet. Ja. Und da ist zum Beispiel dieser bewusste Autor Paul Watzlawick ja eine sehr gute Quelle, der in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein mal so zeigt, welche unglücklichen Gedanken wir in unserem Kopf zusammenfügen, ja, und dass diese Gedanken uns nicht gut tun und dass wir diese Gedanken wohl besser einfach weiterziehen lassen.
Ich glaube, dieser Titel ist sehr provokativ. ist mir jetzt gerade so beim Zuhören gekommen. Also wir kämpfen ja eigentlich jeden Tag, um glücklich zu sein. Ja? Und manche wollen das vielleicht so gar nicht. Ja? Wir hatten ja anfangs bei deinem Vortrag irgendwann so im Laufe der Zeit mit diesem Bierglas, ne, wo du dann gefragt hattest, für wen ist das Glas halb voll und für wen ist es halb leer? Ja? Die Mehrheit war zwar mehr dafür, dass das Glas halb voll ist, um dieses positiv voll, dieses Wort in die Positivität zu rücken. Aber es waren auch wirklich welche dabei, die du dann Pessimisten nanntest, die meinten, das Glas wäre halb leer. Da habe ich mich dann in dem Moment gefragt, geht es jetzt denjenigen, die da so pessimistisch sind, geht es denn da rein einfach jetzt nur darum, dass sie leer sagen wollen, dass sie provokativ sein wollen? Oder tut es Ihnen leid, dass das Bier schon halb leer ist?
Ja, es kommt immer darauf an, wie gerne jemand Bier trinkt. Ja, ja.
Genau.
Natürlich ist das, war das ja ein Spiel. Und natürlich, wenn 5 Leute sagen, das ist so, kann man auch mal die Gegner, um das Spiel zu komplettieren, sagen, ach, da bin ich mal dagegen, um einfach mal eine Gegenmeinung zu bringen. Ja. Paul Watzlawick kommt aus Österreich. Er hat so ein bisschen den Wiener Schmäh drauf, das muss man auch wissen im Hintergrund. Ja. Und der Satz Anleitung zum Unglücklichsein ist natürlich ironisch gemeint. Mhm. Das ist völlig klar, weil keiner will unglücklich sein, keiner würde so eine Anleitung lesen. Aber im Gegenzug, wenn wir wissen, was uns unglücklich macht, dann erfahren wir auch, was uns glücklich macht oder was uns nicht so sehr schadet. Ein anderer Satz ist von Paul Watzlawick, der ist jetzt schon ernster gemeint, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und da geht er davon aus, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat und ruft auf zur Toleranz. Und da diesen Satz würde ich von Paul Watzlawick ernst nehmen. Hm. Das andere, sein Buchtitel, ist natürlich ironisch gemeint.
Ja, obwohl ich glaube, es gibt auch Menschen, die das Buch lesen würden. Also wenn es jetzt wirklich der Hintergrund wäre, wie kann ich jetzt unglücklich sein? Manche kommen mit Glück, glaube ich, gar nicht klar. Ja, und es gibt ja auch Diagnostiken, die darauf hinziehen, dass es Menschen gibt, die immer wieder in irgend sowas reinschlittern, die Schmerzen brauchen und so weiter. Ne? Sei es jetzt körperliche Schmerzen oder sei es seelische Schmerzen. Ja, also gibt es ein schönes Buch, das heißt, da geht es um Borderline, die Kunst, ein Stachelschwein zu umarmen. Auch mal sehr interessant, kann ich dir aber gerne mal auch mal ausleihen, habe ich da. Und es ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Und das ganze Leben ist eigentlich interessant, stelle ich gerade so fest, ja. Sicherlich in einer schwierigen Situation dann den Spruch zu bringen, jeder seines Glückes Schmied, ist der gerade jetzt wirklich in der Krise ist, glaube ich, gar nicht so glücklich damit. Ja, aber wenn man es jetzt aus der jetzigen Sicht, jetzt in der Minute, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ist das eigentlich ein schöner, eigentlich sage ich auch schon dieses Wort eigentlich, wird das einfach rund für mich. Ja, Paul Watzlawick, Österreicher, der war Kommunikationsforscher.
Man kann sagen, Paul Watzlawick gilt als Kommunikationsforscher, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Kommunikation zu erforschen und natürlich wohlwollend auf diese Kommunikation draufschaut, also sehr Aufruf, tolerant zu sein, zum Beispiel mit dieser Satz, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Paul Watzlawick geht im Prinzip auch davon aus, dass dass alles Energie ist und dass wir auch das, was wir wahrnehmen, mit unseren eigenen Sinnesorganen in Form bringen. Das heißt, der eine sieht rot, der andere sieht es vielleicht schon als lila an und der andere eher als bläulich. Ja. Für jeden ist die Wirklichkeit für sich natürlich richtig. Ja. Und jeder sagt, also ich sehe das so oder ich sehe das so. Paul Watzlawick hat eher den Ansatz, dass er sagt, es ist alles so, wie es ist, für jeden persönlich wirklich und richtig. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, diese Sichtweise des anderen, diesen Standpunkt des anderen anzusehen, zu tolerieren. Und in gewisser Weise auch den anderen Menschen mit diesem etwas anderen Standpunkt anzunehmen.
Tolerieren oder respektieren? Es gibt ja, also der Hintergrund meiner Frage ist jetzt der, es gibt sicherlich auch Sachen, die kann man vielleicht gar nicht tolerieren, weil sie jetzt nicht tolerant sind.
Ich glaube, es kommt da immer drauf an, inwieweit ich mit dem, was ich mache oder möglicherweise, ich sag mal, anrichte, ja, dem anderen Menschen, meinen Mitmenschen Schaden zufüge. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns vor Menschen schützen müssen, die uns Schaden zufügen. Das ist völlig klar. Aber wir müssen uns nicht davor schützen, wenn der eine sagt, ich sehe es rot und der andere sagt, ich sehe das lila. Davor, vor diesen Menschen müssen wir uns nicht schützen, sondern diese andere Sichtweise können wir durchaus tolerieren.
Das ist jetzt sicherlich, da hast du recht. Ja? Der eine sieht das so, der andere ist vielleicht einen halben Meter weg und da ist ein anderer Lichtwinkel und dann sieht das schon wieder ganz anders aus aus einem, sag ich jetzt mal, anderen Standpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ich meine jetzt eher schon so, weil ich weiß, die Nachfragen kommen dann. Ich meine es eher so, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, diese Thematik hatten wir auch schon, sexueller Kindesmissbrauch. Ja? Das muss ich nicht tolerieren, glaube ich.
Nee, völlig klar. Das meinte ich ja, wenn ich sage, wir müssen uns vor bestimmten Energien und Menschen schützen. Das heißt, natürlich müssen wir unsere Kinder schützen, wir müssen das innere Kind schützen. Und dann kann es auch notwendig sein, dass man bestimmte Menschen nicht auf die Gesellschaft loslassen kann. Das geht natürlich nicht, das ist völlig klar. Ja? Und es ist auch nicht zu tolerieren und es ist auch nicht zu respektieren, sondern da geht es um Schutz vor Energien, so wie wir uns vom Gewitter oder vom Unwetter oder von einer großen Welle am Meer schützen müssen. Ja? So müssen wir uns auch vor menschlichen Energien schützen. Und da müssen wir den richtigen Weg finden, damit zum Beispiel auf das Jahr sexueller Kindesmissbrauch, also die Kinder, die Schwächeren in der Gesellschaft geschützt werden, ist doch völlig klar. Klar.
Ja, anscheinend einige nicht. aber gut, man kann ja aber dennoch sagen, okay, ich habe mir deine Sichtweise oder deinen Standpunkt angehört. Ich habe dir meinen genannt. Und ja, lass uns einfach getrennte Wege gehen. Das kann man auch freundlich sagen. Und dann hat man den anderen trotz dessen, dass man vielleicht selber gerade sehr erbost ist, hat man trotzdem eine Schwingung ausgesendet, meines Erachtens, wo man sagt, okay, ich habe mir das angehört, habe demjenigen einen guten Weg gewünscht und möchte aber mit demjenigen meinen Weg nicht gemeinsam gehen und nicht kreuzen. Das kann man auch in Ruhe sagen. Ja, man muss das nicht immer gleich rauslassen. Das hat aber auch was sehr viel mit Eigendisziplin. Früher wäre ich auch nicht so gewesen, da wäre ich auch gleich wie so ein HB-Männchen auf die Barrikaden gegangen. Heute sage ich mir, okay, ich höre mir das an und guten Tag, guten Weg. Und genau, es gibt andere und schönere Kommunikationsformen. Paul Watzlawick, hat er jetzt, so tief stecke ich da nicht drinne, Kommunikation ist ja nicht nur verbale Kommunikation, ist ja auch Mimik, Gestik. Hat er sich damit auch beschäftigt?
Seine Stärke ist schon so ein bisschen die verbale Kommunikation. Also ist jetzt kein Mann, der von der Pantomime oder vom Körpertheater kommt. Da gibt es wieder andere Leute, die die Körpersprache mehr analysieren. Das ist jetzt, würde ich jetzt Paul Watzlawick nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern Paul Watzlawick geht es eher ganz typisch diese Gedankenkonstruktionen, die in unserem Kopf vonstatten gehen und die zu hinterfragen.
Mhm. Du hattest in deinem Theaterstück den Herrn, was war er, Physiker?
Nikola Tesla.
Nikola Tesla, Physiker war er, glaube ich, ne?
Genau.
Erwähnt, du hattest Stimmgabeln, hast die angeschlagen, hast uns da anhand dieser zwei Stimmgabeln gezeigt, wie Schwingung übertragen wird, übertragen werden kann. Es fehlen Worte wie Resonanz, Energie, Materie, Schwingung. Das kann, glaube ich, nicht so jeder greifen. Ne? Ich denke ich so.
Ja. Ja, ich habe mich bezogen auf den Satz von Nikola Tesla, der zufälligerweise, glaube ich, hat mir ein Besucher des Theaters gesagt, an diesem Tag, an diesem Tag 100 Jahre alt geworden ist. Auf jeden Fall, Nikola Teslas Satz lautet, willst du das Universum verstehen, dann denk in Kategorien wie Energie, Schwingungen und so weiter. Und wie soll man da drin denken? Das ist nicht für jeden so ersichtlich. Das haben wir in der Schule nicht gelernt. Das scheint in der Schule irgendwie nicht interessant zu sein, obwohl es von unglaublichem klugen Menschen gesagt wurde, wo man so sagen könnte, was meint er denn damit?
Ja.
Und deshalb habe ich diese Stimmgabeln aufgestellt und sage in unserem Tonlabor, unserem Physiklabor, ja, ich schlage die eine Stimmgabel an und die andere Stimmgabel klingt mit. Und die klingt auch dann noch, wenn die ursprüngliche Stimmgabel nicht mehr klingt. Das heißt, die Worte, das ist gemeint. Die Worte, die gesagt werden, klingen dem anderen weiter. Und wenn ich was zu meinem Kind sage, und dann sollte mir bewusst sein, möglicherweise in 20, 30, 40 Jahren könnte dieses Kind immer noch sagen, der Papa hat zu mir gesagt, damals. Und das fand ich sehr, sehr schwer. Und ich auch als Vater von zwei Kindern musste mich auch nachträglich noch entschuldigen, weil ich auch bestimmte Dinge zu meinen Kindern gesagt habe, mit schlechter Laune und so weiter, die ich heute nicht mehr so sagen würde, aber die, niemand ist perfekt, auch mir, dann durchgerutscht sind und für die ich mich nachträglich entschuldigen musste. Also Tesla ist in dem Zusammenhang sehr interessant, weil er zeigt, dass Worte, Sprache auch wie vieles andere, wie alles andere auch aus Energie im Prinzip besteht und dass diese Energie der Worte in uns, in unserem Kopf, in unserem Herzen weiterleben kann. Das zeigen diese Stimmgabeln.
Es ist ja auch so, ich kann mich da noch an, als ich früher mal noch Fernsehen geguckt habe, da gab es ja, glaube ich, mal irgendwie so einen, der hat dann mit seiner Stimme Gläser zu bersten lassen. Ja? Und ich sage mal, man sagt ja auch Resonanzkörper, ja? Also ein Pavarotti mit seinem Volumen hat einen ganz andere Schwingung, wenn er singt, als du mit deinen 70 oder 65 Kilo. Ja? Würde ich jetzt einfach nur sagen, dass man da vielleicht mal so drüber nachdenkt, ja? Ob ich jetzt jemandem was in Ruhe sage oder ihn anschreie. Ja? Und nochmal zu deinen Kindern, das ist natürlich auch eine starke Leistung, ja, kann man schon sagen, Leistung, auch Respekt, Hut ab, dass man dann irgendwann sich damit auch beschäftigt und sagt, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht, niemand ist perfekt. Ja? Und dafür entschuldige ich mich jetzt Jahre später. Haben das deine Kinder angenommen? Konnten sie es annehmen?
Ja, ich glaube, meine Kinder konnten es annehmen. Ich habe weiterhin ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Also die sind halt die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich glaube, meine Kinder haben es angenommen. Und ich glaube auch im Verzeihen für das, was nicht so gut gelaufen ist in unserem Leben. Es ist ganz wichtig, dass wir, ich glaube, meine Kinder können das anderen verzeihen und ich habe auch gelernt, mir selbst zu verzeihen für bestimmte Dinge, die ich heute anders machen würde, aber die ich aus der Intention, wegen der Angst oder der Furcht nicht gemacht habe. Wenn ich also meinen Kindern laute Worte sage, weil sie die Matheaufgaben nicht kapieren wollen, ja, dann beruht das ja auf meiner persönlichen Angst, dass der aus den Kindern mal später nichts wird. Aber im Grunde genommen ist es natürlich im Nachhinein völliger Quatsch, ja. Weil meine Kinder gehen ihren Weg, ja. Auch wenn sie damals die Matheaufgaben nicht so gut konnten. Und man kann sagen, viel Lärm um nichts, ja, wie Shakespeare sagt, ja. Im Nachhinein kann man sagen, es war nicht nötig, sich so zu echauffieren damals.
Ja. Aber das ist menschlich. Irren ist menschlich, wenn wir schon mal dabei bleiben. Ja, ihr Lieben, ich fand die beiden Stunden sehr, sehr interessant. Auch dieses Interview, die Stunde neigt sich langsam in den Ende zu. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, Manfred, für dein Sein, für dein Erschaffen dieses Stückes, für unsere Bekanntschaft, für unsere Freundschaft, für das Interview heute, für deine Zeit. Und wie immer hat der Protagonist das letzte Wort, nicht ich.
Ja, das letzte Wort.
Kann auch Tschüss sein.
Kann auch Tschüss sein, ja. Ja, ich wünsche euch, auch wenn ich euch jetzt nicht vor mir sehe, ich wünsche euch alles Gute. Ja, und ich hoffe, dass die Energie meiner Worte bei euch ankommt. Alles Gute. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, das war Thomas Rettig live on tape von La Gomera. Ich wünsche euch, dass ihr ja, vielleicht euch damit mal ein bisschen beschäftigt und das Leben ein bisschen leichter nehmt. Bis zur nächsten Sendung, euer Thomas Rettig. Dankeschön.